Ich möchte euch heute Morgen mal eine Frage stellen. Ganz ehrlich. Wann hattet ihr in letzter Zeit einen Rückfall? Ups. Darüber spricht eigentlich keiner. Doofe Frage, ne? Ist total negativ besetzt. Rückfall. Was ist das denn? Rückfall ist immer Rückschritt. Ein Rückschlag. Und wir verwenden dieses Wort Rückfall total negativ. Wir verwenden es im Zusammenhang mit Sucht, mit Straftaten oder wenn es sonst um irgendwelche total negativen Verhaltensmuster geht. Dann, wenn uns die unerwünschte, gut versteckte Vergangenheit mal wieder einholt. Aber das Reden über einen Rückfall setzt auch voraus, dass es ein Ziel gibt, auf das wir uns zubewegen. Schließlich kann man nur zurückfallen, wenn man auf dem Weg ist. Und zwar auf dem Weg, etwas zu erreichen. Sonst kann man nicht zurückfallen. Rückfall bedeutet also auch, dass wir das angestrebte Ideal, wo wir gerne hin möchten, verfehlen. Dass es einfach nicht klappt. Rückfall heißt also auch, wir sind mal so richtig wieder auf die Schnauze gefallen. Wir sind von alten Gewohnheiten oder längst vergessen geglaubten Verhaltensmustern eingeholt worden. Und auf gut Deutsch, wir sind mal wieder so richtig krachend gescheitert. So ist das. Scheitern an sich müssen wir ja nur überhaupt nicht lernen, weil das tun wir einfach. Das gehört zu unserem Leben dazu. Wir scheitern. Also gehört Scheitern zu unserem Leben dazu, wie das Gelingen auch. Aber den Umgang mit Scheitern, den muss man lernen. Und ich hoffe, wir kriegen heute Morgen auf dem Weg einen kleinen Schritt gemeinsam gegangen. Es ist doch ganz natürlich, dass wir uns ein gutes und gelingendes Leben wünschen. Einen möglichst geraden Lebensverlauf, den wir überblicken können. Aber sind wir mal ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wem gelingt das? Mir nicht. Und was ist, wenn das Leben mal so richtig krumm verläuft? Wenn die Lebenslinie kaputt gehen, zerreißen? Wenn das Leben tiefe Wunden in dir, in mir hinterlässt? Die Schmerzen, manchmal über lange Jahre? Wenn Krankheit oder Beziehungskrisen, Scheidungen oder manchmal auch Arbeitslosigkeit oder sonst irgendwas, deine Lebenspläne, die du für das nächste Jahr oder für die nächsten 20 Jahre hattest, einfach kaputt machen. Wenn Hoffnungen, Träume, Beziehungen kaputt gehen oder zerbrechen, wie ist es, wenn ich scheitere? Wie das in der großen Politik geht, bekommen wir ja gerade gezeigt. Ja? Eigentlich ist Krieg ja Scheitern, oder? Eigentlich ist Krieg Scheitern. Aber sehr oft wird Krieg als eine Fortführung der Politik mit anderen Mitteln gesehen. Nun, wie gewinnen und wie verlieren wir? Und vor allem, wie gehen wir mit Gewinnern, aber auch mit Verlierern um? Und das gerade und besonders hier in der Gemeinde und als Christen. Und ich denke, dass sich genau in dieser Frage unser Glaube an den liebevollen Gott bewähren muss. Wie gehen wir mit Menschen um, die vor unseren Augen scheitern? Und ich denke, dass sich in dieser Frage die Gemeinde bewähren muss. Es ist wundervoll und ich denke, ein echtes Gottesgeschenk, wenn wir Gemeinden als einen Ort erfahren dürfen, an dem wir uns öffnen können. Das ist toll. Wo wir über unser Scheitern, über unsere Schuld und unsere Erfolglosigkeit reden dürfen. Dürfen, nicht müssen. Das ist was anderes. Dürfen. Wenn wir Gemeinde als einen Ort erfahren dürfen, an dem wir Mitgefühl erfahren, wo wir mitgetragen werden und wo wir das Mittragen durch Mitglauben erfahren dürfen. Manchmal scheitern wir so derartig, dass wir nicht mal mehr glauben können. Und dann ist es wichtig, dass wir Geschwister haben, die für mich mitglauben, die mich mitschleppen, da, wo ich es nicht mal mehr schaffe, zu beten. Aber ist es nicht auch so, dass gerade wir Christen doch den Anspruch haben in unser Leben, dass doch unser Leben als Christen wenigstens gelingen muss? Wenigstens bei uns. Schließlich werden wir ja von Gottes Kraft getragen. Da muss das doch gehen, oder? Und das erwarten wir doch natürlich auch von unseren Mitchristen. Wen wollt ihr denn hier vorne sehen auf der Bühne? Doch sicherlich die Starken, die Vorbildlichen, die, die es schaffen, in ihrem Leben die Sünde zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Und was bleibt für die Schwachen? Naja, okay, Vergebung. Aber ist das stark? Können wir uns schwach zeigen? Können wir uns schwach zeigen? Das ist die entscheidende Frage, wie wir als Gemeinde mit Scheitern umgehen können. Ihr dürft gerne mit dem Kopf schütteln, aber ich glaube, genau das ist doch die Erwartungshaltung. Wir möchten zu starken Christen aufschauen. Der Glaube soll das Gelingen des Lebens hier auf der Erde garantieren. Das ist doch unser Anspruch. Und er soll auch das Gelingen des Lebens in der Gemeinde garantieren. Das ist doch das, was wir gerne hätten. Und umso schlimmer ist es dann, wenn wir scheitern. Wenn neben mir einer richtig auf die Nase fällt, wie gehe ich denn mit dem um? Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Gemeinden einüben, aufrichtig hinzuschauen, aufrichtig hinzuhören und Orientierung zu geben, da wo es schief geht. Es ist wichtig, dass wir ein Ort werden, wo das Schwere sagbar wird und wo Gescheiterte einen Platz haben. Es gibt so einen weit verbreiteten Spruch, wo man Scheitern so ein bisschen verniedlicht. Trotzdem finde ich den schön. Der heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und wenn ich das so sehe, sehe ich vor meinem Auge so kleine Könige und Königinnen. Ja, am letzten so ein kleines Hermelinmäntelchen, ein bisschen zu lang, wo man über den Rand des Mantels stolpert und hinfällt. Auf die Nase fliegt, ein bisschen verdutzt schaut, ach, wo ist die Krone? Ach, da ist sie. Krone wieder drauf und dann weiter. Aber so einfach ist es nicht, aber es steckt viel Wahres drin. Hinfallen. Wenn wir das sagen, dann gestehen wir uns ein, dass Hinfallen dazugehört. Hinfallen ist ein Teil des Lebens an sich, deines Lebens und meines Lebens. Gut, in meiner Größe fällt man tiefer, aber trotzdem. Ich darf wieder aufstehen. Hinfallen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auch wenn wir das total gerne ausblenden. Wir fallen. Wir werden fallen. Immer wieder. Bis zum letzten Atemzug werden wir fallen. Es gibt kein Leben ohne Hinfallen. Gibt es nicht. Und ganz wichtig, hinfallen ist erlaubt. Das müssen wir uns verinnerlichen. Hinfallen ist erlaubt. Wir dürfen fallen. Und dann dürfen wir aufstehen. Aufstehen heißt aber auch, aufstehen ist möglich. Wir müssen nicht liegen bleiben. Aufstehen ist ein Angebot Gottes an uns. Er sagt dir, komm, steh auf. Ich pack dir unter die Arme. Ich richte dich wieder auf. Es ist ein Angebot Gottes ohne Ansehen der Person. Ganz wichtig, ohne Ansehen der Person. Und es gilt für jeden. Es gilt beim ersten Mal und es gilt beim zehntausendsten Mal. Das ist Gott egal. Wir lassen alles immer im Hinterkopf. Wir zählen mit, auch schon wieder. Nein, wenn Gott vergibt, zählt er nicht mit. Und wenn Gott beim Aufstehen hilft, zählt er nicht mit. Für ihn ist dein Fallen immer das erste Mal. Er hat deine Sünde vergeben und ins tiefste Meer versenkt. Wenn du fällst, ist das für Gott immer das erste Mal. Das kriegen wir nicht hin, aber wir dürfen von Gott lernen. Aufstehen, unter die Arme greifen, muss aber natürlich auch ein Angebot der Gemeinde sein. Und bitte auch beim zehntausendsten Mal. Wir sollten aufhören zu erwarten, dass der Glaube eine Garantie ist für gelingendes Leben auf dieser Erde. Wir sollten anfangen, Barmherzigkeit zu schenken für die, die hingefallen sind. Denn hinfallen ist erlaubt. Und ich denke, gerade auch hier bei uns. Und dann Krone richten. Gott stellt uns vollständig wieder her. Er vergibt, er heilt, er gibt uns unsere Ehre wieder, er richtet unsere Krone und das niemals halb. Das ist wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der zurückkommt, da stellt der Vater seinen Rotzbengel nämlich wieder in den alten Stand des Sohns und Erben ein. Ja, der Schmutz wird abgewaschen, es gibt neue Kleider und er hält als Zeichen seines neuen Standes den Siegelring wieder. Das ist göttliches Kronerichten. Da bleibt kein Makel, nichts. Auch keine Randnotiz, so, boah, Detlef heute zum 500. Mal den gleichen Mist vergeben. Wann lernt er das denn endlich? Nein, das gibt es bei Gott nicht. Wir dürfen die Krone zu Recht weitertragen, weil Gott uns in den alten Stand zurückversetzt. Und wir dürfen weitergehen. Jetzt, genau dann, deswegen kommt es am Ende, wenn alle diese Dinge geklärt sind, nicht vorher schon versuchen loszuhören, wenn alles geklärt ist, wenn das Leben wieder repariert ist, dann darf es weitergehen. Wenn Vergebung erfahren wurde, wenn völlig klar ist, da ist nichts, gar nichts Trennendes mehr vorhanden, dann darf ich meinen Lebensweg wieder in Angriff nehmen. Klar, ich finde den Gedanken schön, dass wir alle solche Königskinder sind, die mal auf die Nase fallen, wieder aufstehen. Wie schön, wenn man dann noch die kleine Krone auf dem Kopf trägt und mit erhobenem Haupt weitergehen kann. Und in der Bibel lesen wir von einem, der quasi schon mit diesem Krönchen auf die Welt gekommen ist. Und der irgendwie, wenn wir das lesen, kann man auf den Gedanken kommen, scheitern konnte. Oder auch nicht. Ich lese es euch mal vor, ihr könnt das gerne mit beurteilen. Jesaja 49, ab Vers 3 bis Vers 6. Da wird über Gott gesagt, er hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt, du bist mein Bevollmächtigter. Israel, an dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ich aber dachte, ich habe mich völlig umsonst abgemüht. Ich habe meine Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühen belohnen. Und nun hat der Herr zu mir gesprochen. Er hat mich schon im Mutterleib dazu bestimmt, ihm zu dienen und die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen und er gibt mir Kraft. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Liebe erfahren. Stellt sich die Frage, über wen spricht Jesaja da eigentlich? Es gibt so diese alte Bezeichnung, das habe ich so gelernt, das ist der Gottesknecht. Die Israeliten haben zu ihm gesagt, das ist der Messias, der irgendwann mal uns alle wieder zusammenbringt, der die Probleme dieser Welt richtet. Und letzten Endes dürfen wir wissen, hier spricht Gott der Vater zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Hier wird er von Gott angesprochen. Er wird von Gott gesehen, ganz persönlich, ganz intim. Und wir lesen, er soll zum Licht der Welt werden, zu einem, an dem alle Menschen weltweit sehen können, wie Gott ist und wie nahe Gott den Menschen kommt. An dieser Person, dem Messias, an Jesus Christus, sollen die Menschen sehen, wie nahe Gott den Menschen kommt. Aber all diese Zuwendung und Nähe, die Gott ihn spüren lässt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Gottesknecht von sich selber sagt, ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ups, ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Bei so einem Satz, da horche ich auf, da sagt einer, ich habe es eigentlich nicht geschafft. Ich bin nicht so, wie man es erwartet hat, wie die anderen mich sehen. Ich pack's möglicherweise gar nicht. Ich erfülle die Erwartungen nicht. Ich habe das Gefühl, ich scheitere. Also Scheitern ist nicht nur ein Menschheitsthema, sondern ein Thema, womit sich Gott richtig gut auskennt. Da steht schon im Jesaja, dass das spitz auf Knopf ist, dass es auch schief gehen könnte. Und Gott, der Vater, vertraut sein Erlösungswerk, das größte, edelste und vielleicht verrückteste Projekt der ganzen Menschheitsgeschichte, jemand an, der das aus eigener Kraft nicht schafft. Ja, was ist denn das? Wo gibt's denn sowas? Hat Gott nicht richtig nachgedacht? Ist nicht mal Gott selbst in der Lage zu planen? Wie kann ich denn ein Projekt, das nicht scheitern darf, jemandem anvertrauen, der scheitern könnte? Wie geht denn sowas? Und dann dürfen wir lernen, dass genau das das Idealbild Gottes für unser Leben ist. Das ist das göttliche Prinzip. Das ist das, wie Gott sich ein Leben vorstellt, selbst das seines Sohnes, nämlich in vollkommener Abhängigkeit zu ihm, Gott dem Vater. Das Scheitern war auch im Leben von Jesus Christus reingelegt. Er war Mensch. Mensch wie wir. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Erklärung dafür, warum das gut gegangen ist, was Gott davor hatte. Und die lesen wir in Johannes 10, Vers 30. Und da steht, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Es ist also die vollkommene Abhängigkeit von seinem Vater, die das Leben von Jesus Christus gelingen lässt und die dafür sorgt, dass sein Leben nicht das Ziel verfehlt. Und wenn selbst für Jesus der Lebenspfad nicht gerade ist, wenn er voller Enttäuschungen ist und sogar geht bis zum Opfertod am Kreuz, bis dahin, wo der Teufel glaubt, er hätte Gott besiegt, indem er dafür sorgt, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt und dabei blöderweise übersieht, dass Gott genau dadurch gewinnt, dann ist das ein Wunder und hier lernt der Teufel scheitern. Da hat er sich mal ordentlich verkalkuliert. Kann denn ein Lebenspfad noch krummer sein als der von Jesus Christus? Das ist doch so verrückt, dass viele Menschen bis heute glauben, Jesus sei nichts weiter als eine Fußnote der Geschichte, nichts weiter als ein gescheiterter kleiner Prophet in den Wirren des Römischen Reiches. Und was macht dieser scheinbar gescheiterte Jesus mit Menschen? Wir haben es eben in der Textlesung gehört. Wir haben schon gehört, dass Rückfälle unvermeidlich sind. Und dass sie Teil unseres Lebens sind. Und selbst die Menschen, die Jesus sich persönlich ausgesucht hat, um sein Leben zu begleiten, mit ihm zu gehen über diese Erde, bleiben von der Erfahrung des Scheiterns nicht verschont. Da geht vieles schief. Und diese Erkenntnis ist wichtig, dass wir sie auch mitnehmen. Denn wer krampfhaft versucht, sein ganzes Leben immer ohne Rückfälle und ganz ohne Scheitern zu führen, der geht nicht den Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Wenn wir uns nur darum drehen, nie zu scheitern, können wir nicht Gottes Wege gehen. Dann verharren wir in Angst. Wir brauchen aber keine Angst zu haben. Wir dürfen mutig voranschreiten, weil wir auch in Gottes Projekten scheitern dürfen und uns dann wieder aufrichten lassen dürfen von Gott. Nicht still sein, nicht stille stehen, nicht in Angst verkriechen, sondern mutig mit Gott gehen, auch wenn wir dann trotzdem die Erfahrung haben müssen, dass wir scheitern können. Aber die Jünger vertrauen, das ist ganz wichtig. Sie vertrauen. Das ist in diesem Zusammenhang toll. Es ist doch eigentlich überraschend, wie die Jünger reagieren, ja? Sie sind total erfahrene Fischer und haben in der Nacht nichts gefangen. Da kommt einer und sagt, könnt ihr mal das Netz rechts rausschmeißen? Er sagt, Herr Ma, hast du sie noch alle? Das ist doch total bescheuert. Was soll das bringen? Nein, machen sie nicht. Sie vertrauen. Sie vertrauen diesem Fremden am Strand. Und als Jesus sagt, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen, hätte ich auch sagen können, ja, Herr, kannst du doch sehen, ne? Siehst du irgendwo Fisch? Nein. Die Jünger tun nichts von alledem. Sie lassen sich stattdessen auf den Ratschlag des Unbekannten ein und werfen die Netze aus. Was sie dabei gedacht haben, ist uns nicht überliefert. Wir haben gesagt, Blödsinn, aber machen wir halt mal. Und darum geht's auch gar nicht. Ja, es geht darum, dass sie vertrauen, dass sie das tun, was Gott ihnen sagt. Und Gott erwartet von uns keine übermenschlichen Anstrengungen. Gott hat ihnen auch nicht gesagt, so jetzt fahrt dreimal im Kreis um den See, damit ihr die mal alle schön zusammentreibt, die Fische. Und dann könnt ihr mal gucken, ob in der Mitte noch irgendwas rauskommt. Nein, er sagt, werft noch einmal die Netze aus. Entgegen jeder Erfahrung. Auch wenn ihr das eigentlich für blödsinnig haltet, bitte macht's noch einmal. Und die Jünger vertrauen, tun es und werden reich belohnt. Es geht nicht um große Leistungen. Einmal noch im Vertrauen das tun, was uns vielleicht unsinnig erscheint. Und was ich ganz, ganz toll finde, als sie dann am Strand sind, Jesus macht den Jüngern keine Vorwürfe. Nichts. Und er hätte doch eigentlich allen Grund dazu zu sagen, Mensch, was macht ihr hier? Warum seid ihr überhaupt hier? Warum habt ihr nicht weitergemacht? Ich habe euch doch beauftragt, meine Zeugen zu sein. Jetzt steht ihr hier am See und fischt. Das ist doch totaler Quatsch. Nein, es gibt keine Vorwürfe. Jesus ist einfach da. Der hat ein Feuerchen angemacht, der brät schon Fisch drüber. Jesus versorgt sie. Er versorgt sie mit allem Notwendigen, mit dem Essen, was sie brauchen. Er versorgt sie mit seiner Gemeinschaft, mit seiner Zuwendung und mit seiner Vergebung. Umfassend. Und dann passiert das eigentlich Wunderschönste. Dann gibt es einen neuen Auftrag. Jesus, der Sieger von Golgatha, beauftragt gescheiterte Existenzen. Jesus beauftragt gescheiterte Existenzen. Gerade den Petrus, der sich bis auf die Knochen blamiert hat, der dreimal geschworen hat, dass er diesen Jesus nicht kennt, der so tief gefallen ist, wie es nur irgendwie ging, der wird in ganz besonderer Weise seelsorgerlich verarztet und erhält das volle Vertrauen von Jesus wieder. Krone richten. Jesus vertraut ihm seine Gemeinde an, einem total gescheiterten Choleriker. Er sagt, Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Jesus, der weiß, wie scheitert geht, der richtet auf und beauftragt. Das ist Krone richten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Eine tolle Sache. An diesem Abendmahl dürfen wir zu Gott kommen und uns von ihm die Krone richten lassen. Weil das Abendmahl ist die Voraussetzung. Wir sagen, Herr, durch dein Blut haben wir Vergebung. Wir dürfen uns die Krone richten lassen. Aber wir haben auch nach dem Gottesdienst Zeit miteinander. Wir dürfen eine Tasse Kaffee trinken, wir dürfen miteinander reden, aber wir können uns sehr gerne auch mal gegenseitig sagen, wo es nicht geklappt hat letzte Woche, wo wir gescheitert sind. Und ich fände es toll, wenn wir uns dann gegenseitig die Krone richten könnten. Amen.